Lasst uns beten, bevor wir anfangen. Du darfst aufstehen, wenn du möchtest. Vater, segne dein Wort jetzt. Wir hören auf dich. Du willst uns was sagen. Und hoffentlich sehen wir das immer wieder, wenn wir in deinem Wort lesen, in deinem Wort zu sein. Öffnet unsere Herzen für deine Botschaft heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Kann er wieder hinsetzen. Sorry. Es gibt unter uns ein bisschen durcheinander im Moment mit der Übersetzung. Drei Seiten. Three pages. Es gibt unter uns eine Gruppe von Menschen, die nicht sehr stark vertreten sind. Leider. Unterrepräsentiert, muss ich sagen. Und wir müssen das anerkennen und sehen, dass wir etwas dagegen tun. Diese Gruppe von Menschen sind ungefähr 10% der Bevölkerung. Nicht immer, aber so ungefähr 10%. Und das sind alle Menschen, die Linkshänder sind. Wer ist hier unter uns ein Linkshänder? Ich bin einer. Wer ist ein Linkshänder? Who's a left-handed person? Da sind wir in dieser, that's where we're at the introduction here. Wer ist ein Linkshänder? Siehst du? Don und ich. Alex auch? Alex? Rexhänder. Okay, nee. Da.
Links.
Yeah, we're talking about left. 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 Yeah. Leider hat die Gesellschaft uns nicht genug berücksichtigt. Sogar in der Bibel finden wir Anti-Linkshänder-Gerede. Nicht wahr? Dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt. Hallo? Was ist mit dem Linken? Bin ich sehr enttäuscht. Und wenn Christus wiederkommt, überleg mal, was sagt uns die Bibel? Die Gerechten, die Schafe, werden zu Rechten gehen und die Verlorenen, die Bürger, zu Linken. Mann, oh Mann. Wisst ihr, wie schwer es ist, wenn ich meine Frau die Autotür öffnen will? Ich muss das mit der Rechten machen. Das ist nicht leicht. Ich habe geübt, aber Schere, versuch mal, eine Schere zu benutzen mit der linken Hand. Nicht möglich. Reißverschlüsse in der Hose mit Rex. Schlimm. Und das Schlimmste für mich, Kaffeebecher. Rexhänder können das Logo genießen. Aber es gibt auch ernsthafte Probleme. Laut einer Studie der Universität Yale aus dem Jahr 2013 haben Linkshänder ein höheres Risiko für psychotische Störungen wie Schizophrenie. Das wusste ich auch nicht. Linkshänderinnen haben ein höheres Brustkrebsrisiko als Wechselhändlerinnen. Besonders nach dem Wechseljahr. Linkshänder haben mehr Schlafprobleme. Auch ein Studium der Universität Toledo. Wir verdienen weniger Geld. Stell mal vor, du gehörst zu einer Gruppe von 10%. Zu dieser so ähnlichen Gruppe von 10%. Du bist ein Mann in einer Gruppe von 10 Frauen. Oder du bist eine Frau in einer Gruppe von 10 Männern. Vielleicht noch schlimmer. Naja. Stell mal vor, du bist die Einzige in einer Gruppe von 10 Menschen, die deine Sprache nicht sprechen. Oder diese Gruppe sprechen deine Sprache nicht. Was war das? Letztes Wochenende waren wir auf unserer Gemeindefreizeit. Und da waren drei unter uns, die Deutsch lernen, noch Deutsch lernen. Ein paar weiter mit dem Deutsch. Sie waren nicht sehr gut vertreten in dieser Gruppe. Meine Frage heute ist, was sollen wir als Gemeinde tun für die Minderheit? Wir müssen in unserer Gesellschaft mehr auf die Minderheit achten. Das macht man hier in Deutschland ziemlich gut, plus minus. Aber das müssen wir immer vor Augen halten in unserer Gemeinde. Und das war das Problem in der Gemeinde Jerusalem, wo wir gerade sind, in Apostelgeschichte 6. Was soll eine Gemeinde tun, wenn sie mit so einem Problem konfrontiert sind? Wenn es um eine Minderheit geht. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne aufschlagen zu Apostelgeschichte 6. Lesen wir erstmal die erste Vers, den ersten Vers. Damals, als die Zahl der Jünger ständig wuchs, gab es auch Unzufriedenheit in der Gemeinde. Die Hellenisten beschwerten sich nämlich über die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Ein Problem. Damals in dieser Gemeinde. Was kann man erwarten, wenn man in einer Familie Wachstum erlebt? Wenn Wachstum in einer Familie passiert? Änderungen. Wenn Änderungen passieren in einer Gruppe oder in der Familie, in der Ehe. Streit, manchmal, Auseinandersetzungen, manchmal, Meinungsverschiedenheiten. Ach, du denkst so über das? Okay. Wir müssen aufpassen, dass wir verstehen erstmal, was in einer Gruppe passiert. Und dann entscheiden, was können wir dagegen tun. Die Gemeinde in Jerusalem, wo wir gerade sind in der Apostelgeschichte, erlebt ein exponentielles Wachstum. Sie wachsen sehr schnell. Und sie erleben eine wunderbar gesegnete Einheit. So viele in der Gemeinde sind großzügig. Man kümmert sich um die Bedürfnisse von den vielen, die angereist sind und sind sozusagen stecken geblieben seit dem Pascha-Fest. Das sehen wir im 2. und 4. Kapitel in der Apostelgeschichte. wie sie aufeinander achten, einander helfen. Doch jetzt kommt dieses Problem mit den Witwen. Und es droht, diese erfolgreiche Gemeinschaft zu spalten. Es ging, wie wir gelesen haben, um körperliche Bedürfnisse. Aber dahinter steht eine schwellende, kulturbedingte Feindschaft zwischen den Hebräern, Juden, die in Israel oder Galiläa, Judäa und Galiläa gewohnt haben, aufgewachsen sind, und die Hellenisten, das sind Juden, die außerhalb von diesen Ländern aufgewachsen sind. Und sie sprechen Griechisch. Griechisch sprechende Juden, die außerhalb gewohnt haben. Oder allgemein in dieser Gegend, außerhalb Palästinas. Und die Hellenisten waren von vielen verachtet. Manchmal nicht gern gesehen. Und da man sie falsche Kompromisse in der Lebensführung verdächtigte, haben sie nicht sie gern gehabt in ihrer Gruppe. Aber viele von denen haben sich das Evangelium geöffnet. Sie haben verstanden, Jesus ist der Messias. Er ist endlich gekommen. Und sie haben ihr Vertrauen in Jesus. Also sie haben Jesus dann ihr Leben vertraut. Aber sie waren in der Minderheit. Und das Problem hätte die Gemeinde spalten können. Es war wirklich eine aufregende Zeit für die frühe Gemeinde, diese Urgemeinde. Und die Auseinandersetzungen, die sie gerade erleben, waren wichtig zu lösen. Aber überleg mal, wenn du von diesen 10% gehört hättest, du stehst am Rand von allen, von allem, am Rand der Gesellschaft, am Rande der gewachsenen Beziehungen, vielleicht in der Gemeinde, am Rande der Nachbarn, die sich untereinander kannten, am Rande der Worte und Sätze, die übersetzt werden mussten. Ich denke nicht, dass die Hebräer böswillig waren oder böswillige Absichten hatten. Aber die Realität war, dass die Hellenisten Außenseiter waren. Und das ist oft der Fall, wenn sich die Dinge zu verändern beginnen. Wenn die Zeiten ändern, wenn sich Kulturen ändern, wenn sich eine Familie ändert, wenn sich Städte ändern, Nachbarschaften, Beziehungen, wenn unsere Gemeinde sich ändert, dann gibt es quasi eine neue Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich finde es so toll, was dann passiert ist. Die Aposteln ergriffen Maßnahmen, um diese Krise zu meistern. Sie treffen sich persönlich mit den Hellenisten. Sie hören den Beschwerden zu und erkennen, dass sie recht haben. Sie arbeiten mit den Hellenisten zusammen, wählen 7 Leiter aus, deren Namen darauf hinweisen, dass sie aus der hellenistischen Minderheit in Jerusalem stammen. Klug, ne? Und sie setzen diese neue Leiter offiziell ein, indem sie mit ihm beten, ihnen die Hände auflegen und sich zur Zusammenarbeit mit ihnen verpflichten. Die Apostel kümmern sich dann um das Gebet und im Dienst des Wortes. Was sehen wir hier? Erstens, neue Probleme benötigen eine erweiterte Leitung, mehr Hilfe, Menschen, die bereit sind, mehr Zeit in diese Gemeinschaft zu investieren. Und das ist etwas, das wir gerade erleben. Na? Fand ich interessant. Es ist ein Prozess, an dem wir beteiligt sind. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber Dan und ich werden nicht jünger werden. Sein werden. Susan und Cindy haben das Problem nicht so. Es wird eine Zeit kommen, in der wir uns aus dem aktiven Dienst zurückziehen wollen, müssen, können. Und unser Wunsch, unser Gebet ist, dass diese Gemeinde weitergeht, weiter existiert. Und das erfordert Menschen, die bereit sind, eine Verantwortung oder Verantwortungen zu übernehmen. Eine sozusagen eine Gruppe von Leitern und Leiterinnen. Schauen wir Vers 2 bis 5 an. Finde ich auch sehr gut. Genau den Text zu lesen. Da riefen die 12, könnt ihr das sehen? Bisschen klein. Riefen die 12 die ganze Versammlung der Jünger zusammen und sagten, es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung des Lebensmittels kümmern. Seht euch deshalb nach 7 Männern unter euch um, Brüder, denen wir diese Aufgabe übertragen können. Sie müssen einen guten Ruf haben und mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein. Wir selbst werden uns weiterhin dem Gebet widmen und der Weitergabe des göttlichen Wortes oder Dienst des Wortes kümmern. Mit diesem Vorschlag waren alle verstanden. Dieser Vers ist sehr wichtig, Vers 5. Alle waren einverstanden. Was passiert, wenn Änderungen geschehen und sind nicht alle einverstanden? Änderungen ohne der Segen von Geschwister ist zum Scheitern verurteilt. Wir werden nicht, Dan und ich, Susan, Cindy, wir werden nicht gleich verschwinden. Das dauert noch ein paar Jahre. Keine Angst. Aber wir wollen nach und nach durch diese letzten Jahre neue Leiter heranführen. Zweitens, kleine Dinge bewirken große Dinge. Ja, man hätte sagen können, einige Witwen, die ihr Brot diese Woche nicht bekommen haben, ja und? Paulus hat erkannt, dass eine kleine Sache zu einem ernsthaften Problem führen kann. Bitte? Was habe ich gesagt? Ich habe Petrus geschrieben und Paulus gesagt. Danke. Petrus. Ich glaube an der Stelle von Paulus auch. Petrus. Danke. Und wenn du ein wenig von dem Alten Testament liest oder gelesen hast, dann wirst du erkennen, wie viel Wert Gott auf Gerechtigkeit legt. Lies mal das Alte Testament. Gerechtigkeit untereinander war Gott sehr, sehr wichtig. Immer. Auch hätte man denken können, ah, das Dienen ist eine kleine Sache. Brot zu verteilen. Und die Apostel haben erkannt, dass das Gebet und die Lehre ihre Aufgabe ist. Kann man sagen, oder vielleicht habe ich nur den Eindruck, als ich in einer Gemeinde aufgewachsen bin, dass das Gebet und Lehre viel, viel wichtiger ist als alle Arten von Dienen. Und aus diesem Text muss ich sagen, nein, so verstehe ich diesen Text nicht. Sie haben es, die Apostel haben es gesehen, als das ist unsere Aufgabe. Aber das Dienen ist gleichzeitig deine, eure Aufgabe und ist gleichzeitig wichtig. Was hat Jesus in der Bergpredigt gesagt? Matthäus 5, 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Eine von den Frauen in unserer Gemeinde hier dient uns fast jeden Sonntag, kocht Kaffee, bereitet das Abendmahl vor. Andere putzen die Gemeinderäume. Vielleicht drucken einen Zettel aus für Kinderstunde oder für die erste Stunde. Grüßen die Menschen, wenn sie hineinkommen. Andere planen die Lieder, den Gottesdienst, was nicht biblisch ist, übrigens. Kinderstunde. Bereiten die Predigt vor. Wir erstellen oft eine, ist das ein deutsches Wort? Wichtigkeitsskala auf. Ja. Gott aber nicht. Unser Gottesdienst ist da draußen, unter den Menschen. Das ist, wie wir Gott dienen. Sonntags versammeln wir uns hier. Ja, unsere Gesellschaft erkennt das Wort Gottesdienst für was passiert am Sonntag. Aber ich sehe das anders aus der Geschichte in der Bibel. Die Frage, die wir überlegen, hoffentlich überlegen heute, ist: Wie dienst du im Reich Gottes? Oder wie kannst du Gott in seinem Reich dienen? Und wir sehen, was passieren kann, wenn wir weiterlesen. In Vers 7. War das schon da? Ja, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Boah, das ist aufregend. Und dann in Vers 8, ja, schon da, haben wir eine Beschreibung von einer von diesen Diakonen, wie sie später genannt sind, Stephanus. Vers 8 lesen wir, er war voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Ich habe mich gefragt, wie kann man so genannt werden, voller, wie heißt es, Gnade und Kraft, wenn er auf dem Sofa sitzt? Eher nicht. Ich habe den Eindruck, dass Stephanus schon aktiv war. Das war eine Bedingung, oder? um diese Menschen, diese Männer auszuwählen, dass sie bekannt sind, dass sie Gott schon gedient haben. Er war irgendwie aktiv dabei. Und jetzt bekommt er diese Aufgabe, seine Geschwister, seine Landsleuten zu dienen, in dieser Art und Weise. Und jetzt tut er dazu große Wunder und Zeichen. Nochmal ein paar Worte von Jesus in Lukas 16. Ah, das hatten wir auch gerade. 10. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Wir stellen diese Skala auf, Gott nicht, was klein und groß ist. Und manchmal kleine Dinge führen zu großen Ergebnissen. So viele Gemeinden haben klein angefangen und dann später viele Menschen gesegnet. Das ist nicht das Ziel, es ist einfach größer zu werden, sondern Menschen für Jesus zu erreichen. Und wenn Gott Zuwachs schenkt, dann preist den Herrn. Drittens, was wir hier sehen, ist, dass sie arbeiten für das Einssein. Der Grund, warum die Aposteln diese 7 Männer ausgewählt haben, war nicht nur, dass einige Witwen Hunger litten, dass diese Brotverteilung nicht gerecht war, sondern auch, dass die Einheit der Gemeinde gefährdet gewesen wäre. Hätte ein Problem sein können. Und die Gemeinde in Jerusalem braucht dringend Einheit. Jetzt. Es kommt etwas auf die Gläubigen in Jerusalem zu. Lesen wir weiter. Schauen wir, was jetzt passiert. Abvers 9. Doch eines Tages verwickelte ihn Leute, die zur Synagoge der Freigelassenen gehörten, in ein Streitgespräch. Die Rede ist von Stephanus. Es waren Juden aus Cyrene und Alexandria, Sizilien und Asien. Doch sie waren der Weisheit, mit der Stephanus redete, und dem Geist, der aus ihm sprach, nicht gewachsen. Da hetzten sie heimlich ein paar Männer auf, die das Gerücht verbreiten sollten. Wir haben gehört, wie Mose und Gott gelästert hat, wie er Mose und Gott gelästert hat. Damit brachten sie das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen ihn auf. Sie fielen über ihn her, schleppten ihn vor den Hohen Rat. Und dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die aussagten: Dieser Mensch greift in seinen Reden immer wieder unseren heiligen Tempel und das Gesetz an. Wir haben ihn selbst sagen hören: Der Jesus von Nazareth wird diesen Tempel hier niederreißen und die Gebräuche verändern, die Mose uns im Auftrag Gottes übergeben hat. Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus und sahen sein Gesicht leuchten wie das eines Engels. Diese Gruppe von Juden können seine Logik oder dem Heiligen Geist eigentlich, der in seinen Worten wirkt, nicht verstehen. Oder wollten sie das nicht verstehen? Sie glauben seine Botschaft nicht. Und hier stiften sie Männer an, die falsch aussagen. dass Stephanus gegen Mose, Gott, den Tempel spricht. Es ist interessant hier. Eigentlich beschuldigen sie Stephanus dasselbe Vorwurfs, dessen der Sanhedrin Jesus beschuldigte, die Drohung, den Tempel zu zerstören. In Markus 14, am Ende von Markus 14, finden wir das. Eigentlich hatten sie recht. Laut Gesetz, die Beschädigung eines religiösen Bauwerks verstieß gegen das römische Gesetz und wurde mit dem Tod bestraft. Wie wir sehen werden, wenn Stephanus weiterredet, nächste Woche, ist sein Standpunkt viel subtiler, als seine Feinde ihm vorwerfen. Er sagt nicht, dass der Tempel selbst, oder dass er den Tempel selbst zerstören will. Er sagt, dass der Tempel für die Anbetung Gottes nicht mehr notwendig ist. Er hat nicht Unrecht. Aber seine unkonventionellen Sichtweise der jüdischen Tradition führt zu seinem Status als der erste christliche Martyr. Aber das ist im 7. Kapitel. Und das ist die Geschichte für nächste Woche. Beten wir zusammen. Herr, wir sehen in unserer Geschichte heute, wie wichtig deine Gemeinde ist. Und dass du in deiner Gemeinde Einheit haben willst. Hilf uns, Herr, die Augen zu haben, wo Uneinigkeit herrscht. Wenn Probleme, sogar wenn sie klein sind, auftauchen, macht uns dafür sensibel. Herr, unser Gebet auch ist, dass du uns Weisheit schenkst, um diese Kleinigkeiten vielleicht oder Streitigkeiten oder verschiedene Meinungen im Leib Christi zu lösen. Und Herr, unsere Bitte und Gebet ist auch, dass die Welt das Gesicht von Jesus in allem sehen möge. In das, was wir tun und sagen. Hilfe du uns, Herr, unsere Aufgaben in deinem Reich zu finden und dir in dieser Welt mit so einer Leidenschaft, wie wir hier sehen, Stephanus, dir zu dienen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Möge Gott euch segnen. Gott ist mit uns. Vergessen wir das nicht. Wir haben eine Zeit für Gemeinschaft jetzt. Kaffee. Und vielleicht gibt es etwas von gestern. Weiß ich nicht. Ja, okay. Vielleicht genießt ihr auch ein Stück Käsekuchen. Mal gucken. Gott segnet euch.